das weder Raum noch Zeit trennen kann. Zuneigung, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung, treu, wertvoll, selten, einzigartig, Seelenverwandte für immer. Eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die im Herzen ihren Ursprung hat, die mit jedem Tag weiter wächst und zu etwas gedeiht, was selbst in schwersten Zeiten, die schwersten Zeiten übersteht. Die wertvoller ist als Gold und glücklicher macht als Süßigkeiten. Die einem so viel gibt, ohne einem etwas zu nehmen. Die verantwortlich ist für Tränen der Freude, vom Lachen schmerzende Bäuche und Erinnerungen, die für immer bestehen bleiben. Ein unsichtbares und doch extrem starkes Band fürs Leben. Nicht käuflich, unbezahlbar und wertvoll. Für Außenstehende oft nicht nachvollziehbar und ebenso oft beneidet. Ist der Anker in so manchem Lebenssturm. Diese Menschen verstehen sich ohne Worte und nehmen sich, wie sie sind. Wovon sprechen all diese Aussagen? Irgendjemand eine Idee? Richtig. Die Ehe, die fällt da auch mit rein, aber es geht hier heute um Freundschaft oder Freunde. Genau darum soll es in der Predigt heute gehen, die ich dazu sagen muss, mir selber halte und für die ich viel aus dem Buch von Vaughan Roberts, True Friendship, übernommen habe. Es ist leider nur auf Englisch erhältlich. Also Freundschaft. Laut der Definition des Dudens ist Freundschaft ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Und jemand von den Festblockern aus Berlin schrieb dazu: Ich stimme dieser Definition zu, jedoch möchte ich hinzufügen, dass Freundschaft viel mehr ist. Freundschaft ist eine Einstellung, die viele verschiedene Bedingungen einschließt. Eine Freundschaft nimmt viel in Anspruch, um zu entstehen. Sie entsteht nicht innerhalb von Minuten, da sie ungemein auf Vertrauen basiert. George Washington, der erste US-Präsident, sagte einmal, dass wahre Freundschaft eine sehr langsam wachsende Pflanze sei. Freundschaft ist eine familiäre Beziehung, die unter anderem auf Ehrlichkeit und Rücksichtnahme beruht. Darüber hinaus bedeutet Freundschaft für mich, sich gegenseitig zu helfen und sich in manchen Situationen gegenseitig zu trösten. Diese Voraussetzungen können nur erfüllt werden, wenn man eine gewisse Nähe zeigt. Außerdem sollten gute Freunde immer zusammenhalten und füreinander da sein. Jedoch darf eine gute Freundschaft nicht brechen, auch wenn es einen Streit gibt. Sie muss auf jeden Fall jeder Diskussion und jedem Streit standhalten. Ich würde sagen, ein sehr hoher Anspruch. Aber wer wahre Freunde hat, kann sich glücklich schätzen. In den 90er Jahren gab es in den USA eine Serie, die sich Friends nannte, also Freunde. Sie erzählt die Geschichte von 6 jungen Menschen, die durch dick und dünn miteinander gehen. Und einer der Schauspieler sagte über diese Serie später: It's a fantasy for a lot of people, having a group of friends who become like family. Für viele Menschen ist es eine Fantasie, einen Freundeskreis zu haben, der wie eine Familie wird. Lasst uns ein paar Aspekte zur Freundschaft betrachten. Erstens, wahre Freundschaft ist entscheidend. Das Thema Freundschaft führt uns direkt zum Kern der biblischen Botschaft. Denn Gott ist beziehungsorientiert. Er existiert seit Ewigkeit in einer liebevollen Freundschaft innerhalb der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und er schuf uns nach seinem Bild als Beziehungswesen, die einzigartig in der Lage sind, sich in Liebe mit ihm zu verbinden. Die ungezwungene Vertrautheit zwischen Gott und der Menschheit ist durch die Sünde verloren gegangen. Aber in seiner erstaunlichen Gnade sucht er immer noch nach einer Beziehung und ruft weiterhin: Wo bist du? Diese forschende göttliche Liebe liegt Gottes Evangelium zugrunde. Die Beziehung der Menschen zu sich selbst wiederherzustellen, es wurde uns im Alten Testament angekündigt und vorweggenommen und dann durch Christus erfüllt. Gott spricht mit Mose wie mit einem Freund. Das können wir nachlesen in 2. Mose 33, 11. Er bezeichnet Abraham als seinen Freund, Jesaja 41, Vers 8. Jesus nennt seine Jünger Freunde, obwohl sie nicht perfekt waren, Lukas 12, Vers 4. Und auch wir können Freunde Gottes sein, nicht weil wir dazu von Natur aus würdig wären oder fähig, sondern weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Gottes eigener Sohn ertrug die Trennung von seinem Vater, damit wir, die wir es nicht verdienen, unsere Freundschaft mit ihm wiederherstellen konnten. Gottes Heilsplan zielt nicht nur darauf ab, unsere vertikale Beziehung zu Gott wiederherzustellen, sondern auch unsere horizontale Beziehung liebevoller Freundschaft zwischen den Menschen in seiner Familie zu schaffen. Er ruft uns zu sich, nicht als Individuen, sondern als Mitglieder einer neuen Gemeinschaft. Tiefe Beziehungen können und sollten sich entwickeln, wenn wir in der Kirche gemeinsam in die Ähnlichkeit mit Christus hineinwachsen und gemeinsam in der Mission dienen. Dieser kurze Überblick über die Kernlehren der Bibel zeigt, dass Freundschaft kein mögliches oder wünschenswertes Extra ist, sondern für unsere von Gott gegebene Menschlichkeit wesentlich ist. Ein Leben ohne Nächstenliebe und Freunde zu führen ist, sowohl eine Ablehnung von Gottes Plan für uns als sein Ebenbild, als auch eine entmenschlichende Tragödie. Ein Leben ohne Nächstenliebe und Freunde zu führen, ist sowohl eine Ablehnung von Gottes Plan für uns als sein Ebenbild, als auch eine entmenschlichende Tragödie. Und doch leben viele Menschen ihr Leben isoliert von anderen. Und nicht nur Nicht-Christen, sondern auch Christen. Sie glauben, dass sie niemanden brauchen, solange sie Jesus haben. Doch du wurdest nicht erschaffen, um mit Jesus allein durchs Leben zu gehen, sondern um das Leben mit anderen zu teilen. Im Prediger steht, dass es vieles gibt, was ein Mensch allein nicht tun kann. Wir brauchen andere, die uns helfen, wenn wir fallen. Wir sind auf Menschen angewiesen, die uns ermutigen, wenn es uns schlecht geht. Und wir brauchen Unterstützung in Aufgaben, die für uns alleine zu groß sind. Die meisten Menschen, die schwierige Lebensphasen durchgemacht haben, hätten sich gewünscht, dass jemand an ihrer Seite gewesen wäre. Wir sehnen uns nach Anschluss und Gemeinschaft. So hat Gott uns geschaffen. Wir wurden erschaffen, um die Lasten des Lebens gemeinsam zu tragen. Gott fordert uns auf, ihn und unseren Nächsten zu lieben. Dies ist nichts, was wir aus uns heraus tun können. Aber Gott will uns durch seinen Geist verwandeln, sodass wir ihn suchen und in Liebe zu ihm und anderen leben. Wenn wir die Bibel unter diesem Gesichtspunkt lesen, erhalten wir die richtige Motivation für Freundschaften, echte Kraft für einen guten Umgang mit anderen und praktische Weisheit für die Verhaltensweise. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass wir viele praktische Hilfen in der Weisheitsliteratur der Bibel, speziell in den Sprüchen, finden. Die Sprüche kommen heute ganz oft vor. Also Sprüche 1, Vers 7, damit fangen wir an. Die Furcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die grundlegende Beziehung in unserem Leben muss die zu dem einen wahren Gott sein, dem souveränen Schöpfer. Die Bibel betont, dass wahre Weisheit beginnt, wenn wir ihn fürchten oder Ehrfurcht vor ihm haben. Was heißt das? Wir fürchten Gott, wenn wir also erkennen, wer er ist und was er in Christus für uns getan hat. Und dann mit anbetender, vertrauensvoller Unterwerfung reagieren. Wir fürchten Gott, wenn wir also erkennen, wer er ist und was er in Christus für uns getan hat. Und dann mit anbetender, vertrauensvoller Unterwerfung reagieren. Keine Freundschaft ist wichtiger als diese Beziehung zu Gott. Aber die Bibel spricht auch sehr klar darüber, dass wir gute Freunde brauchen, die uns begleiten, uns helfen, den richtigen Weg zu finden, uns anspornen, ihn weiterzugehen. Solche Gefährten werden uns unermesslich stärken. Sprüche 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das ist die Hoffnung für alle, die es so übersetzt. Eine andere Übersetzung sagt, ein Messer wetzt das andere. Durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Freundschaft beginnt oft, wenn wir gemeinsame Interessen entdecken oder gemeinsame Ziele haben. So kann eine Freundschaft entstehen aus dem Verfolgen von Vergnügungen, zum Beispiel einer bestimmten Sportart. Oder sie gründet sich darin, dass beide Seiten Vorteile aus der Beziehung ziehen, zum Beispiel eine Geschäftsbeziehung. Oder die Freundschaft ist begründet in dem gegenseitigen Engagement in der Nachfolge Jesu Christi. Alle drei Arten haben ihre Berechtigung, aber die tiefsten Freundschaften ergeben sich, wenn beide Christus nachfolgen. Denn Christen haben eine ultimative gemeinsame Leidenschaft und ein gemeinsames Ziel, das das ganze Leben umfasst. Wir gehören zur göttlichen Familie, gehen den Weg der Nachfolge, richten uns nach Christus aus. Es ist ein Prozess, auf den wir manchmal fallen und Hilfe beim Aufstehen benötigen. Ein Prozess, wo wir lau werden und jemanden brauchen, der uns ermutigt und auch herausfordert, weiterzugehen. Hebräer 10, die Verse 24 und 25 sprechen davon. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Das ist das Ziel. Aber tun wir das untereinander? Sprechen wir über unseren Glauben, unsere Erfahrungen mit Gott, unsere Zweifel und Fragen? Wagen wir es, den anderen danach zu fragen, was er oder sie gerade mit Gott erlebt oder in der Bibel entdeckt hat? Wenn wir nicht wissen, wie wir eine solche Unterhaltung anfangen sollten, wie wäre es mit einem gemeinsamen Gebet? Oder mit folgenden Fragen: Wie läuft dein Leben als Christ im Moment? Was findest du besonders ermutigend? Was sind die größten Herausforderungen? Es ist klar, dass ich solche Fragen nur jemandem stellen kann, mit dem ich schon vertraut bin. Nichtsdestotrotz sollten wir versuchen, uns gegenseitig zu ermutigen, den Weg mit Christus zu gehen und uns dabei unterstützen. Vielleicht macht es eine solche Nähe Angst, weil wir Gefahr laufen, dass unsere Maske fällt und unsere eigene Schwäche enthüllt wird. Doch diese Nähe ist unerlässlich, wenn wir vermeiden wollen, nur Bekannte zu haben und nur wenige oder gar keine Freunde, die wir aber alle brauchen, um ein christliches Leben zu führen. Zweitens, wahre Freundschaft erfordert Nähe. Sprüche 18, Vers 24 sagt: Manche sogenannte Freunde richten sich gegenseitig zugrunde, doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Die Schlussfolgerung dieses Bibelverses ist, dass wir uns bemühen sollten, wahre Freundschaften zu schmieden, anstatt uns nur mit Gefährten zu umgeben, die uns vielleicht eine gute Gesellschaft sind, uns aber nicht wirklich kennen und auf die wir uns im Ernstfall nicht verlassen können. Und das führt zu der unangenehmen Frage: Haben wir solche Freunde? Gerade in der heutigen Zeit mit der erhöhten Mobilität, dem Internet, ist es leicht, in der Masse unterzugehen oder sogenannte virtuelle Freundschaften zu haben. Missversteht mich nicht falsch. Das Internet kann sehr hilfreich sein, aber wir haben zu oft zugelassen, dass die virtuelle Welt die intensivere Kommunikation mit anderen Menschen ersetzt, anstatt diese zu unterstützen. Und wenn dies der Fall ist, dann geben wir uns der Illusion einer sozialen Interaktion ohne Realität hin. Ihr braucht euch nur in einem Restaurant mal umzuschauen und zu schauen, die Leute, die an einem Tisch sitzen, unterhalten sie sich miteinander oder schaut jeder auf sein Handy? Das Internet kann uns helfen, Freundschaften über räumliche Distanz zu pflegen, aber es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt. Auch sollten wir sehen, dass wir nicht nur einen großen Freundeskreis haben, sondern auch eine kleine Gruppe, mit der wir das Leben auf einer tieferen Ebene und längerfristig teilen. Eine Warnung: Beim Aufbau enger Freundschaften sollten wir uns vor der Gefahr einer Cliquenbildung hüten, denn sie verletzt die Gefühle anderer. Dies erfordert Feingefühl, um beispielsweise zu erkennen, dass der Kaffee nach dem Gottesdienst vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt ist, um sich mit seinen engen Freunden auszutauschen und andere damit auszuschließen. Wir können hier von Jesus lernen, der öfters seine Jünger beiseite genommen hat und sie dann speziell gelehrt hat. Was nun, wenn wir feststellen, dass wir viele Freunde haben, die nur Gefährten sind, aber einen Mangel an echten Freunden, die uns wirklich kennen? Von Roberts schlägt in dieser Situation vor, dass wir sowohl kritisch als auch überlegt vorgehen sollen. Kritisch, damit wir nicht irgendeine Freundschaft um der Freundschaft willen beginnen, ohne über die Konsequenzen einer solchen Freundschaft nachzudenken. Ich erinnere mich, dass wenn wir als Jugendliche ausgehen wollten, meine Mutter uns stets drei Fragen gestellt hat. Wo geht ihr hin? Wann seid ihr zurück? Und mit wem geht ihr dorthin? Eine sehr wichtige Frage. Denn Freunde färben auf uns ab. Positiv, aber auch negativ. Vielleicht müssen wir bei manchen Freundschaften etwas auf Abstand gehen, da uns diese nicht gut tun. Es ist gut, viele verschiedene Freundschaften zu haben, aber die engsten Freundschaften sollten wir mit jenen schließen, die unsere höchsten Ziele teilen und uns helfen, ihnen gerecht zu werden. Kritisch, aber auch überlegt. Denn wahre Freundschaft entsteht nicht zufällig, sondern erfordert Zeit und Mühe. Oft genug wollen wir enge Freunde, aber wir können nur ernten, was wir auch gesät haben. Das Geheimnis der Freundschaft ist das Geheimnis aller spirituellen Segnungen. Der Weg, sie zu bekommen, besteht darin, sie zu geben. Das Geheimnis der Freundschaft ist das Geheimnis aller spirituellen Segnungen. Der Weg, sie zu bekommen, besteht darin, sie zu geben. Mit anderen Worten, gute Freunde bekommt man, indem man selbst ein guter Freund ist. Vielleicht ist es an der Zeit, nicht zu jammern, wenn dich niemand zum Essen einlädt oder jemand mit dir unfreundlich spricht oder alles nur oberflächlich zu sein scheint. Sollten wir vielleicht die Initiative ergreifen, unsere Wohnungen und unser Leben zu öffnen, um dann zu sehen, was passiert, was Gott tut. Drittens, wahre Freundschaft ist beständig. Gerade in Schwierigkeiten zeigt sich oft, wer wirklich dein Freund ist und wer nur Gefährte ist. Zwei Verse aus Sprüche Kapitel 19, Vers 4. Reichtum bringt einem viele Freunde ein, doch einen Armen lässt zuletzt auch noch sein Freund im Stich. Und Vers 7. Der Arme wird von allen seinen Brüdern verachtet und erst recht ziehen seine Freunde sich von ihm zurück. Er klammert sich an Zusagen, die ihm nicht mehr gelten. Eine beständige Freundschaft sieht anders aus. Sprüche 17, Vers 17 spricht davon. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Oder die neue Genfer Übersetzung sagt, ein Freund handelt immer liebevoll, bist du in Schwierigkeiten, steht er dir bei wie ein Bruder. Eine solche Freundschaft finden wir in 1. Samuel Kapitel 18 fortfolgende, nämlich die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und wenn wir von dieser Freundschaft lesen, dann müssen wir uns fragen, was für ein Freund bin ich? Es besteht die Gefahr, dass wir so in unser eigenes Leben vertieft sind, dass uns selbst in Zeiten, in denen unser Freund in der Krise ist, keine Zeit oder Energie mehr für ihn bleibt, sie beispielsweise von Krankheit, Trauer oder Beziehungsproblemen betroffen sind. Die Folge ist, wir lehnen jedes Opfer ab, das von uns verlangt wird, halten uns bedeckt und tun nur das Nötigste. Wenn wir uns so verhalten, dann wird sich kein Freund in der Not an uns wenden. Die Frage ist also, haben wir unsere Freundschaften in besseren Zeiten gepflegt, sodass diese in einer Krise bestehen bleibt? War die Pflege der Freundschaften unsere Priorität? Denn wahre Freundschaften müssen gepflegt werden. Noch einmal Sprüche, Kapitel 27, Vers 10. Lass niemals einen Freund im Stich, weder deinen eigenen noch den deines Vaters. Dann wirst du, wenn du selbst in Not bist, nicht deine Verwandten um Hilfe bitten müssen. Es ist besser, zu einem Nachbarn zu gehen, als zu einem Verwandten, der weit entfernt lebt. Wir sollten also nicht nur Freundschaften schließen, sondern diese auch pflegen. Natürlich ist dies nicht immer möglich. Manche Freundschaften bestehen für eine Zeit oder sind mal intensiver und enger, dann wieder loser. Aber wir müssen sicherstellen, dass nicht alle engen Freundschaften, die wir haben, verblassen. Das bedeutet intensive Pflege, besonders wenn wir älter werden. Denn als junge Leute schließen wir schnell neue Freundschaften. Als Ältere ist das ein bisschen schwieriger. Aber wie tun wir das? Wie stärken wir Freundschaften? A. Sei wählerisch. Das klingt zunächst ziemlich grob. Aber die Wirklichkeit ist, dass wir weder die Energie noch die Zeit haben, in jede Beziehung, die wir haben, voll zu investieren. Einige wissen genau, wer ihre engsten Freunde sind, andere werden eine sorgfältige Entscheidung treffen, welche Freundschaften sie priorisieren wollen. Das bedeutet nicht, dass wir die anderen Beziehungen ignorieren, aber wir werden sicherstellen müssen, dass wir unser Leben auf einer tieferen Ebene mit einigen teilen. B. Sei offen. Wenn wir größere Nähe zu anderen wollen, dann müssen wir bereit sein, uns selbst zu öffnen. Das mag bedeuten, dass wir unsere Hoffnungen, Ängste und Leidenschaften, aber auch unsere dunkelsten Geheimnisse oder größten Versuchungen teilen. Und oft ist es so, dass wenn wir anfangen, offen zu sein, auch der andere seine Schwierigkeiten und Freuden teilt. Und das Ergebnis ist eine tiefere Freundschaft. C. Sei interessiert. Wir wollen alle, dass jemand uns zuhört. Aber sind wir bereit, auch anderen zuzuhören und wirkliches Interesse an ihrem Leben zu zeigen? Gute Fragen können dir helfen, zum Beispiel, wie war heute dein Tag? Was machst du in deiner Freizeit oder in deinem Urlaub? Aber wir sollten nicht nur Interesse an dem zeigen, was der Freund tut, sondern auch an seinen Gedanken und Gefühlen sowie über seine Beziehung zu Gott. Was hat Gott dir in letzter Zeit in seinem Wort gezeigt? Wie kann ich für dich beten? Ein regelmäßiges Treffen mit ein oder zwei anderen zum Beten kann ein hervorragender Rahmen sein, um solche Fragen zu stellen und stärkere Freundschaften aufzubauen. Und D, sei verpflichtend, sei engagiert. Freundschaften wachsen, wenn wir unsere Liebe in den Bereichen Treue, Zuneigung und Handeln zum Ausdruck bringen. So sagt es John Frame. Freundschaften wachsen, wenn wir unsere Liebe in den Bereichen Treue, Zuneigung und Handeln zum Ausdruck bringen. Eine Möglichkeit ist es, sich bewusst immer wieder Zeit für den anderen zu nehmen. Lass uns nicht darauf warten, dass der andere den ersten Schritt tut, sondern gehen wir ihn. Regelmäßige Verabredungen sind hilfreich. Die besten Freundschaften wurden oft durch relativ unbedeutende Handlungen zum Ausdruck gebracht und gestärkt. Wie etwa durch das Zuhören bei Träumen und Sorgen, das Schreiben einer Notiz vor einer Prüfung, das Mitnehmen ins Krankenhaus oder das Aufpassen auf die Kinder am Nachmittag. Oft entstehen auf diese Weise durch unzählige kleine Handlungen, die ihm dann auf andere Weise erwidert werden, im Laufe der Zeit enge Freundschaften und wachsen sowohl in Zuneigung als auch in Loyalität. Hugh Black schreibt dazu: Durch kleine Gelegenheiten, einander zu helfen, bereiten wir uns auf die große Prüfung vor, wenn sie jemals eintreten sollte und das Gewebe der Freundschaft bis ins Mark auf die Probe gestellt wird. Und das bringt uns zur nächsten Frage. Was, wenn Freundschaften Spannungen ausgesetzt sind? Viertens, Spannungen in einer Freundschaft. Alle Beziehungen zwischen sündigen Menschen sind zwangsläufig zeitweise mit Spannungen konfrontiert. Alle Beziehungen zwischen sündigen Menschen sind zwangsläufig zeitweise mit Spannungen konfrontiert. Je enger die Freundschaft, desto tiefer ist der Schmerz, der empfunden wird, wenn einer glaubt, vom anderen im Stich gelassen oder betrogen worden zu sein. Wenn es unser Fehler ist, vielleicht auch nur teilweise, dann sollten wir schnellstmöglichst um Vergebung bitten und alles tun, um die Freundschaft wiederherzustellen. Sind wir diejenigen, die verletzt wurden, dann ist es wichtig, dass unsere Reaktion nicht von unseren Gefühlen getrieben wird, sondern von Gnade und Weisheit geleitet wird. Werden wir um Vergebung gebeten, dann sollten wir diese gewähren und nicht nachtragend sein. Manchmal ist es nötig, auch eine Sache auf sich beruhen zu lassen, anstatt sie auszubreiten und vielleicht eher über die Ursache für unsere eigene Reaktion nachzudenken. Per ernsten Vergehen können wir uns an Matthäus 18 orientieren. Das Prinzip ist eindeutig. Heize die Situation nicht durch Beschwerden bei anderen auf, sondern halte die Angelegenheit möglichst privat. Matthäus 18 spricht davon, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast, geh hin, sprich mit ihm unter vier Augen. Hört er, gewinnst du ihn. Erst dann geh hin, wenn er nicht hört, such dir einen Zeugen und tu dasselbe wieder. Gerade bei Missverständnissen, wenn beide verletzt sind, sind Gespräche miteinander sehr wichtig und hilfreich. Die Freundschaft hat vielleicht unter einem solchen Missverständnis gelitten, aber sie kann repariert werden. Das erfordert die Bereitschaft auf beiden Seiten, damit neues Vertrauen gewonnen werden kann. Und dazu ist Geduld notwendig. Aristoteles hat angemerkt, der Wunsch nach Freundschaft ist schnell da. Eine Freundschaft aber nicht. Bedenken wir, es gibt keine Abkürzung, enge Freundschaften bedeuten Engagement über lange Zeit, aber es lohnt sich. Wenn man weiß, dass man Freunde hat, denen man blind vertrauen kann und die in der Not helfen können, dann schafft das Sicherheit und Freude. Lasst uns nicht warten, bis andere uns als Freunde wählen, sondern um ständige Freundschaften zu haben, müssen wir selber ein beständiger Freund sein. Fünftens. Wahre Freundschaft ist offen und lässt die Maske fallen und bleibt dennoch vorsichtig. Wir scheuen uns oft davor, uns anderen Menschen gegenüber offener zu zeigen, weil wir den Eindruck haben, dass diese ihr Leben völlig unter Kontrolle haben und entsetzt wären, wenn sie wirklich wüssten, was sich hinter der Maske unseres ordentlichen Äußeren verbirgt. Doch die Bibel macht deutlich, dass wir alle von Natur aus zutiefst fehlerhafte Individuen sind, die in einer kaputten Welt leben und dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise mit schwierigen Umständen und hartnäckigen Sünden zu kämpfen haben. Je besser wir die Bibel über die Tiefe der menschlichen Sünde verstehen, desto weniger werden wir geschockt sein, wenn uns unsere Freunde von ihren Problemen erzählen und desto eher sind wir bereit, ihnen gegenüber offen über unsere eigenen Probleme zu sprechen. Die Frage ist, sind wir zu einer solchen gegenseitigen Rechenschaft bereit? Wenn wir enge Freundschaften entwickeln wollen, müssen wir auch bereit sein, nicht nur über unsere eigenen Fehler und Schwächen zu sprechen, sondern auch die des Freundes anzusprechen. Die Leiterin einer Jugendarbeit, bei der ich mal mitgemacht habe, sagte mir, derjenige, der den Mut hat, dich auf Fehler hinzuweisen, zeigt dir seine Liebe damit. Derjenige, der es nicht tut, dem bist du eigentlich gleichgültig. Sprüche 29, Vers 5 drückt die Gefahr aus, wenn wir genau dieses Ansprechen unterlassen. Ein Mann, der seinem Freund schmeichelt, legt ihm einen Fallstrick in den Weg. Und Sprüche 27, 5 bis 6 macht deutlich, was eine in Liebe angebrachte Kritik bewirken kann. Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die sich wohlwollend zurückhält. Ein Freund meint es ehrlich, auch wenn er einem wehtut. Aber die überschwänglichen Küsse deines Feindes sind verlogen. Wie schon gesagt, es soll in Liebe geschehen. Wählen wir unsere Worte weise und beten wir um Weisheit für dieses Gespräch. Das Ziel einer solchen Kritik oder eines Hinweises auf Fehlverhalten soll helfen, dass wir uns verändern und wachsen. Gordon MacDonald hat es folgendermaßen ausgedrückt. Eine Freundschaft, in der ich, wie man so schön sagt, ich selbst sein kann, hat etwas Nettes. Aber was ich wirklich brauche, sind Beziehungen, in denen ich ermutigt werde, besser zu werden, als ich selbst im Moment bin. Ich muss jeden Tag ein bisschen wachsen. Ich möchte nicht mehr das Ich selbst sein, das ich gestern war. Ich möchte ein Ich selbst sein, das sich jeden Tag weiterentwickelt, um Christus ähnlicher zu werden. Und dafür ist ehrliche Kritik und Ratschläge notwendig. Ich habe gesagt, dass wahre Freundschaft offen ist und die Maske fallen lässt und dennoch vorsichtig ist. Vorsichtig in der Hinsicht, dass wir unsere Zunge unter Kontrolle haben. Sprüche 18, Vers 21 sagt, Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. angesichts der Macht der Zunge sollten wir sehr sensibel damit umgehen, nicht zuletzt gegenüber unseren Freunden. Wahre Freundschaft wird manchmal Dinge ansprechen müssen, aber sie muss immer vorsichtig dabei bleiben. Sprüche 18, Vers 13 sagt: Wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt damit seine Selbstgefälligkeit und erntet Schande. Neues Leben übersetzt: Welche Schande, welche Dummheit, einen Rat zu erteilen, bevor man die Hintergründe kennt. Also als erstes zuhören, als zweites nachdenken und schließlich sprechen. Noch einmal die Sprüche, Kapitel 15, 28. Wer auf Gott hört, überlegt sich jeweils gut, was er antwortet. Aus dem Mund der Gottlosen dagegen sprudeln Bosheiten. Und dieser Rat gilt nicht nur für Gespräche, sondern auch für Briefe, E-Mails und Nachrichten. Gegebenenfalls müssen wir über eine Nachricht, bevor wir sie abschicken, nochmal schlafen. Fragen wir uns: Ist es wahr? Ist es notwendig? Ist es freundlich? Beantworten wir eine dieser Fragen mit Nein, dann sollten wir besser den Mund halten bzw. nichts schreiben oder zumindest umformulieren. In diesem Zusammenhang gehört auch, dass es keinen Grund für Klatsch und Tratsch gibt. Sprüche 16, 28, Sprüche 17, Vers 9 und Sprüche 20, 19 warnen uns deutlich davor, dass Tratsch Freunde trennen kann. Also lassen wir es bleiben. Auch solchen in Gebetsanliegen verkleidet. Und zu guter Letzt, sechstens, wahre Freundschaft ist Christus-zentriert. Vaughan Roberts schreibt am Ende des Buches: Wenn ich über das Thema Freundschaft nachgedacht habe, wurde ich oft von einem tiefen Gefühl des Versagens heimgesucht, weil ich nicht die Art von Freund war, die die Bibel empfiehlt. Sie haben aber auch eine tiefe Sehnsucht in mir geweckt. Ich sehne mich danach, ein solcher Freund zu sein und solche Freunde zu haben. Mir ging es genauso beim Lesen dieses Buches. Alle Selbsthilfebücher zum Thema Freundschaft fordern uns auf, zuerst uns selbst zu lieben. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild, nämlich dass unsere Selbstbezogenheit unsere Beziehungen kaputt macht. Beziehungen können nicht von innen heraus repariert werden, sondern sie brauchen eine tiefere Liebe, die von außerhalb unser Selbst kommt, die Liebe Gottes in Christus. Viele unserer Beziehungen sind unsicher, weil wir das Gefühl haben, uns Anerkennung und Zuneigung anderer verdienen zu müssen und uns nie ganz sicher sind, ob wir genug getan haben. Unsere Beziehung zu Gott hingegen ist vollkommen sicher, wenn wir auf Christus vertraut haben. Denn sie hängt ganz von seinem Opfer am Kreuz ab und nicht von irgendetwas, das wir getan haben. Deshalb kann Christus unsere tiefsten Bedürfnisse stillen, nämlich den Hunger unseres Herzens. Das bedeutet aber auch, dass wir diese Erwartung, die Stillung unserer tiefsten Bedürfnisse, nicht an unsere Freunde weitergeben können. Wir können sie nicht an unsere Freunde haben, diese Erwartung. Tun wir das, dann endet es in tiefer Unzufriedenheit. Nur in Christus erhalten wir vollständige Vergebung, absolute Sicherheit als geliebte Kinder Gottes und die Hoffnung, dass er stets bei uns ist und uns nicht fallen lässt. Die Gewissheit und der Friede, die daraus erwachsen, dass wir Jesus Christus kennen, befähigen uns, auf die anderen zuzugehen, nicht um zu nehmen, sondern um aufopferungsvoll zu geben, wie er uns gegeben hat. Jesus ist der perfekte Freund, der uns befähigt, selbst wahre Freunde zu sein. Amen.